Mir ist jetzt gerade eingefallen, dass ich gar nicht erklärt habe, was das eigentlich ist. Es ist ein multidisziplinäres Auditorium bei der radikalen robotischen Trachelektomie. Da geht es um Gebärmutterhalskrebs bei einer Frau, die noch Kinderwunsch hat. Trachelos ist der Hals, Ektomnein heißt rausschneiden, kommt aus dem Griechischen. Und radikal bedeutet mehr oder weniger viel Parametrium wird mitgenommen. Die Grenze ist bei 2 cm Tumorgröße, das ist ein kleines 1b1. Kurz zur Anatomie noch, wo wir uns überhaupt da aufhalten. Ja. Ja. Für unseren Fall ist eigentlich immer entscheidend, sind die autonomen Nerven, die Nervus Blanknitzii, deswegen eine kurze Wiederholung der Anatomie. Leider Gottes funktioniert das Video nicht so ganz. Diese Region ist für uns die entscheidende. Das ist der hypogastrische Venenplexus, der Nervus hypogastricus, der Truncus sympathicus, der hier runterläuft und vor allem die Nervus Blanknitzii. Warum sind die wichtig? Früher hat man vor allem beim vaginalen Zugang vor allem diese Nerven verletzt und dann hatten junge Frauen Probleme, dass sie nicht mehr urinieren konnten. Deswegen ist auch dann, war das sehr spannend für uns in der Gynäkologie, die Laparoskopie und die Roboterchirurgie mitzuverwenden oder bessere Auflösung. Das ist eine 36-jährige Juristin, die noch Kinderwunsch hatte, hatte ein 2,2 cm großes Plattenepithelkarzinom der Cervix mit Lymphgefäßeinbrüchen und noch Kinderwunsch. Die Lymphgefäßeinbrüche waren der Grund, warum ich hier da die ganzen Lymphknoten entfernt habe. Hier waren dann die parametrianen Lymphknoten noch dabei. Es waren circa knapp 60 Lymphknoten, die wir Pelvin entfernt haben.
Sie werden entschuldigen, wenn er vom Balkon spricht. Das war die einzige Möglichkeit, ihn tatsächlich auf diese ihm zu ermöglichen, dass seine Videos funktionieren. Und ich denke, wir können gleich weitermachen. Bitte sehr.
Das ist der Schritt schon nach der systematischen pelvinen Lymphnodektomie. Die parametrianen Lymphknoten wurden auch schon entfernt. Zur Orientierung, das ist das Ligamentum umbilicale laterale, hier wäre die Arteria uterina, das wäre der Harnleiter, es wird hier die Überkreuzung der Arteria uterina mit dem Harnleiter dargestellt. Vorne habe ich zu diesem Zeitpunkt die Blase schon auf die Scheide abpräpariert, sodass die Scheide gut sichtbar ist und die Blase gut dargestellt wurde. Der nächste Schritt, hier wäre wieder die Blase, Scheide, das ist die Einmündung des Harnleiters in die Harnblase. Hier sehen wir die vesikozervikalen Vessels, die wir bei der Laparotomie über Klemmen problemlos den Urethertunnel freipräparieren kann, Klemmen und mit Ligaturen ersetzt. Das geht auch problemlos mit bipolarer Elektrokoagulation und monopolarem Strom. Man eröffnet sich dann den vierten Raum nach Yabuki, man kommt in den Para. Vaginalen Raum, in den avaskulären Raum, das werden wir jetzt gleich sehen, kann das sehr, sehr schön darstellen. Noch einmal zur Orientierung, das ist die Harnblase, Einmündung des Harnleiters in die Blase. Das sagittale Blasenpfeiler, der laterale Blasenpfeiler und der inferiore Blasenpfeiler wurden schon abgesetzt, jetzt wird nur mehr die Überkreuzung der Arteria uterina mit dem Harnleiter, der so kommt, frei präpariert. Man kann die Arteria uterina auch absetzen. Man sieht sehr viele Videos auf Kongressen, wo die Arteria uterina abgesetzt wird. Meiner Meinung nach ist das nicht notwendig. Man kann sie sehr schön frei präparieren und kann sie erhalten. Das sind die letzten Schritte. Der Harnleiter, die Arteria uterina und der ganze Blasenpfeiler wurde problemlos abgesetzt. Das sieht man hier sehr schön. Harnleiter freigelegt aus dem Harnleiterknie und hier unten wäre die Arteria uterina. Das Rektum, glaube ich, die Mobilisierung ist nicht so spannend, die werden wir überspringen. Das funktioniert ganz normal, die Fossa Okabeyashi wird eröffnet, der Nervus hypogastricus lateralisiert, medial der Rektumpfeiler abgesetzt, nachdem das Spatium rectovaginale eröffnet wurde. Das ist technisch relativ einfach oder sehr einfach, um genau zu sein. Hier sehen wir schon das Paracolpium. Ich kann runtergehen, soweit ich will. Das anatomisch ist hier die Blase, hier die Einmündung des Harnleiters. und das hier unten wäre das Paracolpium, die Blutgefäße, die ich hier koaguliere. Das sind die aufsteigenden Äste aus dem Versorgungsgebiet der Arteria pudenda. Was man hier sieht, das ist der Nervus hypogastricus. Medial wurden die Fasern, die sympathischen Fasern und parasympathischen Fasern zur Cervix durchtrennt aus dem Plexus hypogastricus. Diesen Schritt zeige ich bewusst, das ist onkologisch nicht in Ordnung. Ich habe warum habe ich das damals so gemacht? Ich werde die Scheide jetzt eröffnen mit dem monopolaren Häkchen. Es ist ja der Lektreil erschienen, wo der laparoskopische und der robotische Arm deutlich schlechter ausgestiegen ist. Warum habe ich das dort trotzdem gemacht? Das war noch vor dieser Zeit und alle Superstars haben gezeigt oder haben ihre Videos so gezeigt, unter anderem auch Pedro Ramirez, dass man mir am Scheidenmanipulator schneiden kann, habe ich mir gedacht, naja, mache ich es auch, würde ich heute auf keinen Fall mehr machen. Ich habe auch mit Pedro Ramirez und Andi Obermeier diesbezüglich geredet, habe da keine vernünftigen Antworten bekommen. Ich werde dann später noch eine Arbeit präsentieren, die auf diese Problematik eingeht. Hier wird, wie gesagt, ist die Scheide durchtrennt, das ist der Manipulator nach Scheer, eigentlich der alte Manipulator nach Scheer, Gabriel Scheer ist in Aarau. Die haben einen Manipulator verwendet für die Sacrocolpopexin und da ist kein Dorn drinnen, also es ist nur ein stumpfer Konus, ohne dass die Cervix ein Dorn eingebracht worden ist. Das ist die Scheidenmanschette mit dem Tumor oder nicht mehr Tumor, ist ja Zustand nach Konisation gewesen und dann kann man die Cervix sehr, sehr schön auch mit dem monopolaren Häkchen absetzen. Man soll ja 1 Zentimeter Restcervix zumindest 8 mm erhalten. Man hat das sehr gut unter Sichtkontrolle, man kann sich den Uterus anschauen. Der Uterus ist verbunden über das Adnixbündel, über das Ligamentum rotundum und über die erhaltene Arterie uterina. Ich sehe hier sehr schön den Isthmus und kann da ganz problemlos Cervix absetzen. Nachdem ich das gemacht habe, hier sehen wir das Präparat dann gleich einmal. Das ist die Cervix mit dem Parametrium. Wie gesagt, das bitte auf keinen Fall mehr machen. Das ist onkologisch auch nicht in Ordnung. Mein Ex-Chef, Professor Schneider von der Charité, würde mich wahrscheinlich killen, wenn ich das noch machen würde. Was man hier noch sehen, das ist mir erst beim Videoschneiden aufgefallen, ich möchte es euch kurz zeigen, der Uterus bewegt sich wahnsinnig während der Operation, also es ist kein starrer, glatter Muskel, das ist 8-fache Geschwindigkeit, mir ist das erst beim Videoschneiden aufgefallen. Das wäre schon das laparoskopische Abschlussbild, den vaginalen Schritt habe ich nicht selber dokumentiert, da verwende ich Videos vom Professor Schneider. Das wäre die Zerglage, die Scheide ist draufgenäht. Es ist blutungsfrei, hier hinten wäre das Rektum, das ist die linke Beckenwand, nach Lymphonodektomie absetzen des kompletten Parametriums. Ich wollte das deswegen so radikal machen, weil im Lymphgefäß Einbrüche waren, sonst hätte ich das bei weitem nicht so gemacht und hätte es von vaginal gemacht, wenn es ein 1B1 ein frühes Stadium gewesen wäre. Das ist die erhaltene Arteria uterina, das ist die andere Seite. Wieder das Ligamentum umbilicale laterale, die erhaltene Arteria uterina, unten dann wieder der Nervus hypogastricus, der parasympathische Plexus hypogastricus inferior. Es wurden nur die Fasern Richtung Cervix und Vagina durchtrennt, die Fasern zur Blase gehen durch. Man findet die Nervus plantis unter der tiefen uterinen Vene. Die Schritte, die man von vaginal macht, man sollte eigentlich eine Scheidenmanschette machen. Das geht ganz normal wie bei der Schauter-Stöckel-Operation. Man klemmt sich ca. 2 cm Scheide mit Kocherklemmen an, instilliert Xylanestlösung oder Vasokonstringenz mit einem Lokalanästhetikum zur Aquadissektion, schneidet mit der monopolaren Nadel die Scheidemanschette auf. Präpariert dann den avaskulären Raum zwischen der Scheide und der Harnblase ab. Da kann man laparoskopisch bzw. roboterchirurgisch schon sehr viel vorarbeiten. Wenn man eben eine Vasokonstringenz einspritzt, dann ist es wirklich sehr einfach zu machen, es blutet kaum. Dann macht man das gleiche hinten. präpariert das Rektum ab, kommt in das Spatium rectovaginale und der nächste Schritt wäre dann der Verschluss der Scheidenmanschette. Man macht einfach eine fortlaufende überwindliche Naht und hat dann den Tumor oder den Resttumor sehr schön gedeckt, ohne dass es zu einer Kontamination mit dem Bauchraum kommt. Das wäre das korrekte onkologische Vorgehen. Es wird dann einfach eine fortlaufende überwindliche Naht gemacht, dann hat man einen schönen Zug auf der Scheidenmanschette und auf der Cervix. Wenn man eine vaginale radikale Trachelektomie macht, wäre das der erste Schritt. Wenn die Scheide verschlossen ist, kann man ja nicht mehr gut ziehen an den Fäden. Ich verwende dann Grobaklemmen, die kommen eigentlich aus der Orthopädie. Das sind Knorpelklemmen, meistens braucht man 6 Stück für die Scheidenmanschette. Damit reißt die Scheidenmanschette nicht ein. Man kann auch Kocherklemmen verwenden, die sind allerdings ein bisschen schärfer, da muss man vorsichtiger ziehen, dass man nicht wieder die Scheidenmanschette aufreißt. Insofern bewähren sich diese Grobaklemmen. Dann sieht man hier die verschlossene Scheidenmanschette über der Cervix und kann dann auch unter palpatorischer Kontrolle die Cervix vom Korpus problemlos mit der monopolaren Nadel absetzen. Das ist ein sehr einfacher Schritt. Oben ist ja schon sehr gut mobilisiert, das ganze Parametrum ist weg. Von daher hat man da überhaupt kein Problem und kann je nach Bedarf Restcervix erhalten. Wenn die Cervix abgesetzt ist, ich mache es dann immer so, dass ich noch eine ca. 1 mm bis 2 mm breite Scheibe mit dem kalten Messer nachschneide, um auch wirklich den Pathologen die Chance zu geben, eine gute Aussage über eine R0-Resektion zu machen. Hier wird ein Einmalkatheter in den Corpus uterus und die Restcervix eingeführt. Man kann beim inneren Muttermund sehr schön auch tasten, wie viel Restcervix man noch hat und warum wird der Katheter überhaupt eingelegt und eingenäht, weil es mehrere Techniken gibt, wie man die Scheide draufnähen kann. Das ist nur zur Prophylaxe einer CK-Stenose, also einer Zervikalkanalstenose. Den Katheter kann man am 5. Tag problemlos ziehen, man kann ihn auch länger lassen. Ich lasse dann immer antibiotische Therapie weiterlaufen, wenn man das macht. Gut, der nächste Schritt ist der Einmalkatheter fixiert. Wie gesagt, dient nur zur Stenoseprophylaxe. Es wird dann eine modifizierte Sturmdorfnaht gemacht, 4 Nähte werden vorgelegt, es wird die Scheide durchstochen. Dann an der Cervix satt in die Muskularis eingestochen und dann das Ganze wieder retour geführt und geknüpft. Da macht man 4 Nähte, die Fäden knüpft man noch nicht, sonst hat man ein bisschen Platzprobleme, legt sich die Nähte einfach vor. Das wäre die Stichführung und kann dann den lateralen Scheidenwundrandverschluss ganz problemlos mit Einzelknopfnähten machen. Es bleibt halt ein bisschen überschüssige Scheide. Ich habe jetzt am Wiener AKH gesehen, die machen die Naht von unten ein bisschen anders, beziehungsweise von abdominal. Da sieht man die ganze Muskulatur von der Cervix. Das ist eigentlich die Schule nach Marc Possowier, Achim Schneider und Christian Köhler. Warum die das machen, da geht es um eine Infektionsprophylaxe. Das wäre dann das Abschlussbild von vaginal. Da wäre das Röhrchen in der Cervix, das ist die Scheide. Die Scheide bedeckt komplett den Cervixstumpf. Das heilt im Übrigen auch sehr, sehr schön ab. Wie ist es dann bei dieser Dame weitergegangen? 4 Jahre später war sie dann schwanger. Das ist jetzt kurze Sektio-Videosequenzen, warum ich das zeige. Es sind keine Verwachsungen. Man wird das hier gleich sehen, es ist innen nichts mehr gemacht worden. Das ist schon die Uterotomie, Entschuldigung. Man sieht hier keinerlei Verwachsungen, keinerlei Adhäsionen. Man kann normal sektionieren. Das Einzige, was ich da gemacht habe, ich habe die Schnittführung ein bisschen höher gemacht, damit ich, falls ich noch ein Kind will, nicht eine zusätzlich iatrogene Cervix-Inkompetenz durch die Sektio setze. Deswegen ist der Schnitt auch ein bisschen länger. Es blutet auch mehr, weil ich durch das Stratum vasculare der Muscularis durch muss. Aber es lässt sich eigentlich sehr, sehr gut machen. Ich habe mir da auch bewusst ein bisschen Zeit lassen. Also diese ganze Sequenz dauert 3 Minuten, nicht ganz 3 Minuten. Normalerweise hat man eine Sektion von Halsschnitt bis das Kind ist in 1 Minute erledigt. Also es dauert auch nicht sehr viel länger. Gut. Dann sieht man hier, dass man in der Muscularis geschnitten hat. Es ist nicht der Isthmusbereich, es ist knapp über Isthmusbereich. Und bei der Naht muss man dann oder sollte man dann schon sehr akribisch sein, was ich dann zusätzlich mache, nachdem die Zerclage ja liegen bleibt, dass ich das Cavum Uteri auswische und gut austaste, weil man ja ein Problem hätte, wenn ein Rest drinnen ist, das von vaginal zu korrigieren oder das Problem zu lösen. Da habe ich dann auch mehrschichtig genäht, um einer Sektionarbendehiszenz vorzubeugen. Dann wollte ich mir das kleine Becken noch anschauen, ob da Verwachsungen sind und ob da irgendein Problem auch im Kleinen zu tasten wäre, ob irgendwelche Auffälligkeiten an der Beckenwand sind. Es war komplett unauffälliger Befund. Man kann das ganz genauso machen wie bei einer normalen Sektion, macht eine Douglas-Toilette, Kolonrinnen-Toilette. Man muss den Uterus nicht luxieren vor die Bauchdecke. Ich wollte es aus einem bestimmten Grund, um zu schauen, ob auch Adhäsionen da sind. Ich wollte eigentlich auch mit einer Laparoskopiekammer mir den Douglas anschauen, das hat aber da nicht funktioniert. Gut, das ist das Ergebnis. Die junge Dame ist jetzt 2 Jahre alt, die Operation war vor circa 6 Jahren. Das ist die Arbeit, Bezug nehmend auf den Leg Trial. Achim Schneider und Christoph Köhler, Gianni Favero und auch Marc Possovert, die haben ungefähr 1600 radikale laparoskopische Hysterektomien mit Vaginalkaffverschluss und ohne Manipulator verwendet. Es waren ungefähr 360 Personen. Sie haben dann die gleichen Einschlusskriterien verwendet bei ihrem Kollektiv wie beim Leg Trial. Es sind ungefähr 360 Patienten übrig geblieben und haben sich dann die Disease-Free Survival-Raten angeschaut, 96,8% versus 97,1% beim offenen Arm, 95% nach 4,5 Jahren versus, also fast 96% wäre es, wären 96% beim 4,5 Jahren Disease-Free Survival, und auch die Disease-Free Survival-Raten sind auch nach 10 Jahren, finde ich, immer noch sehr, sehr exzellent. Die Überlebensrate sind auch beeindruckend, 99 beim Leg Trial in der gleichgematchten Gruppe, der Arbeitsgruppe um Schneider und Köhler, 99%, 98%, da gibt es noch keine Daten dazu, aber auch die Überlebensraten nach 10 Jahren, finde ich, sind immer noch sehr beeindruckend. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und tut mir leid, dass das so mit der Präsentation nicht so gut funktioniert hat.